Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus Psalm 8 und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das mit mir aufzuschlagen und zu lesen. Psalm 8. Dem Vorsänger auf der Gittit, ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du dir Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, und den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn Acht hast? Mitten in diesem Psalm stellt David diese Frage: Was ist der Mensch? Vielleicht ist Ihnen folgende Anekdote bekannt. Sie stammt aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, vermutlich von Studenten erfunden, aber sie ist sehr zutreffend. Eines Abends saß der Theologe und Philosoph Schleiermacher in einem Berliner Park auf einer Bank. Es wurde langsam dunkel. Zu jener Zeit wurden die Parks über Nacht geschlossen. Ein preußischer Wachtmeister streifte durch den Park. Er sah, dass da noch jemand auf einer Bank saß, und er sprach Schleiermacher in preußischem Militärton an: Wer sind Sie? Und Schleiermacher blickte diesen Mann gedankenversunken an und erwiderte: Wenn ich das wüsste. Was ist der Mensch, wenn ich das wüsste? Wenn wir den Zusammenhang beachten, in dem diese Frage in Psalm 8 gestellt wird, dann werden wir in vieler Hinsicht auf Gott verwiesen und auf seine Schöpfung. Es kommt damit zum Ausdruck, dass wir ohne Gott gar nicht verstehen, wer oder was der Mensch ist. Wir verstehen ihn nur in Beziehung zu Gott wirklich. Und das entspricht dem heutigen Erntedankfest. An diesem Tag blicken wir ja eigentlich nicht auf uns, auf den Menschen, sondern wir blicken um uns herum. Wir blicken nach vorne, hier auf den wunderschön geschmückten Tisch. Danke übrigens an diejenigen, die diesen Tisch so schön hergerichtet haben. Wir blicken nach vorne, aber von diesen Erntegaben, die uns auf Gott, den Schöpfer, verweisen, kommen wir dann von selbst wieder auf uns. Denn diese Gaben, sie sind ja für uns. Und natürlich blicken wir am Erntedanktag auch zurück. Wir denken an das vergangene Jahr, die zurückliegenden Monate. Ja, sie waren in vieler Hinsicht nicht so, wie wir uns das wohl noch Anfang des Jahres vorgestellt hatten. Und möglicherweise blicken wir an diesem Tag auch nach vorne, in die Zukunft. Und vielleicht stellen sich manche im Geheimen, auch mit Furcht, die Frage, wie wird wohl das nächste Erntedankfest sein? Werde ich noch meinen Arbeitsplatz haben? Wird in unserem Land Frieden sein oder wird das Chaos ausgebrochen sein? Was ist mit meinen Ersparnissen? Werden wir das nächste Erntedankfest überhaupt noch in diesen Gemeinderäumen feiern können? Oder sonst woanders vielleicht? Wir wollen heute Morgen auf die Antwort hören, die uns der Psalm 8 auf diese Frage gibt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und ich predige Ihnen das Wort Gottes aus Psalm 8 unter dem Thema, was oder wer ist der Mensch? Wir achten dabei auf drei Punkte. Erstens, der Mensch in seiner tiefen Gefallenheit und Hinfälligkeit. Zweitens, der Mensch in seiner hohen Berufung und in seiner Würde. Und dann drittens, Christus, der Mensch, der wahre Mensch, in seiner Erniedrigung und in seiner herrlichen Erhöhung. Zunächst also der Mensch in seiner tiefen Gefallenheit und Hinfälligkeit. Meine Brüder und meine Schwestern, es ist mittlerweile massiv zurückgegangen. Aber ich erinnere mich noch gut an die Zeit. Es war Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ich war damals Teenager, ich war gerade Christ geworden und ich versuchte, die Welt um mich herum im Licht der Bibel zu verstehen und zu deuten. Jene Jahre, sie waren sehr von der Bedeutung des Menschen bestimmt, von seiner Großartigkeit. Und in diesem Sinn wurde damals auch sehr häufig Psalm 8 zitiert. Dieser Psalm war durchaus beliebt in jenen Jahren. Herr Gott, du hast den Menschen ein wenig niedriger als die Engel gemacht. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Das hörte man damals gern. Es glitt förmlich runter wie Öl. Es war ein stolzes Bewusstsein, gerade auch angesichts dessen, was der Mensch so alles hinbekommen hat. Das Wirtschaftswunder war immer noch da. Technische Erfindungen, medizinische Fortschritte, Raumfahrt zum Mond, alles hast du unter seine Füße gelegt. Man konnte sich geschmeichelt fühlen. Und so hörte man diesen Psalm vielfach mit erhobenem Haupt. Man war überzeugt davon, in diesem Sinn wird es nun mit der Menschheit weitergehen. Hinein in eine herrliche Zukunft. Der Psalm 8. Ein Lobpreis auf den Menschen. Stimmt das? Okay, inzwischen hat sich der Zeitgeist gedreht. die Lobhudeleien auf den Menschen, naja, sie sind zumindest leiser geworden, gedämpfter. Vieles ist inzwischen eingetreten, das uns einschüchtert. Und tatsächlich gab es dann ja auch nach den 60er Jahren einen massiven kulturellen Einschnitt, einen Bruch. Während man in den 60er Jahren die Welt im Sinn des Prinzips Hoffnung deutete, erfasste dann spätestens seit Beginn der 80er Jahre das No-Future-Denken, das Bewusstsein der Menschen in unseren Breiten. Und nun hörte man über den Menschen anderes. Der Mensch, er habe seine Umwelt zerstört. Die Völker der Zweidrittelwelt werden durch den Westen ausgebeutet. Der weiße Mensch, er begeht am laufenden Band Verbrechen an der Natur, an der Ökologie. Vor etlichen Jahren konnte man aus der Süddeutschen Zeitung erfahren, ich zitiere, eine Flugreise ist das größte ökologische Verbrechen. Zitat Ende. Und wenn das Wort Sünder in der Öffentlichkeit vorkam, dann im Zusammenhang mit der Umwelt, man sprach eben von Umweltsünder. Dieses Lebensgefühl änderte sich dann etwa vor 30 Jahren, als die Wende war. Aber wie gesagt, das war eigentlich nur für eine kurze Zeit. Und dann ging es in diesem Sinn weiter, vielleicht etwas apolitischer. Das gilt heute als Tugendhaftigkeit. Aber wenn wir jetzt noch dabei sind, darüber nachzudenken, über all diese kulturellen Umbrüche, die zumindest ich erlebt habe, und noch einmal mit dieser Frage an diesen Psalm herangehen, was ist denn nun der Mensch? Da fallen uns in diesem Psalm einige Dinge auf. Der Mensch in seiner Großartigkeit. Nun, ich weise zunächst einmal darauf hin, dass in Vers 5, was ist der Mensch, im Hebräischen nicht das übliche hebräische Wort für Mensch verwendet wird. Das übliche hebräische Wort kennen wir alle. Das ist Adam. Hier aber ist ein anderes Wort verwendet. Das Wort Enosch. Was ist der Enosch, dass du an ihn denkst? Enosch ist in der Heiligen Schrift ein Name eines Menschen. Der Name Enosch, er kommt in den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift vor. Enosch, er war der Sohn von Seth. Nicht bekanntlich wurde Seth dem Adam und der Eva geboren. Er war Ersatz für den ermordeten Abel. Das ist auch die Bedeutung des Namens. Kein schöner Name, Ersatz, nicht? Aber okay. Aber dieser Seth, er hatte wiederum einen Sohn und das war Enosch. Zum ersten Mal lesen wir von Enosch in 1. Mose 4, Vers 26. Dort heißt es, dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Und dann wird weiter geschildert in Kapitel 5, dass die Menschen starben. Mit Seth und dann mit Enosch beginnt die Zeit nach der Vertreibung aus dem Garten Eden. Die Bedeutung von Enosch lautet der Vergängliche, der Hinfällige, der Sterbliche. Wenn David also hier die Frage stellt, was ist der Mensch, dann hat er zunächst den Sterblichen, den hinfälligen Menschen im Blick. Zuerst geht es in diesem Psalm keineswegs um den Menschen in seiner Großartigkeit. Es geht keineswegs um seine Superleistungen, vielmehr geht es um den Menschen in seiner Vergänglichkeit. Und damit geht es auch um den Menschen, der sich seit dem Sündenfall in Auflehnung gegen Gott befindet. Und dann fällt noch mehr auf, wenn wir diesen Psalm wirklich lesen. Es fällt auf, dass der Psalm gar nicht mit dem Menschen beginnt. und übrigens auch nicht mit seiner Umwelt. Vielmehr beginnt der Psalm mit Gott, Herr, unser Herrscher. Wie herrlich ist dein Name. Und übrigens genauso endet dieser Psalm. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Und schließlich, wir lesen genauer. Dann fällt uns auf, dass dieser Psalm, wenn er auf den hinfälligen Menschen zu sprechen kommt, keineswegs über seine Größe spricht, sondern eigentlich über seine Kleinheit, über seine Gefährdung, über seine Schwächlichkeit. Wir denken an Jakobus, der einmal schreibt, dass unser Leben ein Hauch ist, ein Dampf, der schnell vergeht. David weist eingangs auf die erste Lebensphase des Menschen hin, auf die Zeit des Säuglingseins, auf das Kindsein. Damit steht uns vor Augen der Mensch in seiner Ohnmacht. Nicht was auch immer wir über Säuglinge und Kleinkinder wissen, eines ist uns allen klar, sie sind von den Erwachsenen, von den Großen so vollkommen abhängig. Und zwar was ihre physische Existenz anbelangt, aber auch ihre Seele. Wir wissen alle, wie leicht Kinder verführbar sind. Aber was sagt nun Psalm 8 über solche kleinen, ohnmächtigen Wesen? Vers 3. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du dir Lob bereitet. Eigentlich steht hier, hast du dir Macht bereitet. Und zwar um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Haben wir richtig gehört? Gott, du gebrauchst gerade diese Schwachen, diese hilflosen Geschöpflein für dich, für dein Lob. Unsere erste Reaktion lautet, was soll das denn? Diejenigen, die in jeder Hinsicht von anderen abhängig sind, sind die für das Lob Gottes zuständig? Ist das nicht eine verkehrte Welt? Die, die in dieser Welt das Sagen haben und etwas anstoßen können, die etwas bewegen können, das sind die Großen, die Mächtigen, die Macher in dieser Welt. Aber du bereitest dir Lob von diesen kleinen Kindern? Unmittelbar bevor der Herr Jesus gekreuzigt wurde, er hielt sich tagsüber bereits in Jerusalem auf, es war also die Woche vor seiner Kreuzigung, ging der Herr noch einmal in den Tempel. Und er reinigte ihn noch einmal von all den korrupten und verderbten Elementen, die sich in das Haus Gottes eingeschlichen hatten. Und da passierte Folgendes. Ich lese Ihnen einmal Matthäus 21, die Verse 12 bis 17 vor. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein. Und er trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sie sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, habt ihr noch nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Also offenkundig ist hier nicht nur an Säuglinge gedacht, sondern auch an Kleinkinder. Aber sie waren es, die Gott, den Herrn, in diesem Fall den Sohn Gottes, lobten. Ihr Lieben, ich stelle mal die Frage: Sind wir uns wirklich so sicher, ob drüben im Kinderstundenraum nicht Gott mehr und vor allem auch reiner gelobt wird als hier von uns Erwachsenen? Und wenn wir von dieser Aussage aus noch einmal einen Blick auf den Anfang und auf das Ende des Psalms werfen und dort jeweils dieselbe Aussage lesen: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, dann dürfen wir diesen Anfang und diesen Schlussvers auch als Rahmen, soll ich auch sagen, als Schutzmauer nehmen, oder wenn wir noch ein anderes Bild nehmen wollen, als zwei gefaltete Hände, die den in vieler Hinsicht so gefährdeten, so bedrohten Menschen in das Lob Gottes einschließen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Möge jeder von uns geborgen sein in dem Schutzbereich dieses Gottes. Und zwar am Anfang seines Lebens, auch am Ende seines Lebens und auch in den Jahrzehnten dazwischen. Übrigens heißt es hier nicht, hören wir gut zu, Herr, Herrscher, wie herrlich ist dein Name, sondern Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Der Gott, der uns einhüllt, er ist der ewige Bundesgott, unser Gott. Aber wie oft verhält es sich so, dass der Mensch die Hände Gottes, die ihn bergen, als ein Gefängnis auffasst und er meint, er müsse daraus ausbrechen, um frei zu sein. Nicht seit Adam ist dies unser tiefstes Problem. Adam, der meinte, auf eigenen Füßen stehen zu können, der meinte, sein Leben ohne Gott hinzubekommen. Der Psalm geht weiter. Psalm 8 spricht nicht nur vom Menschen in seiner Kleinheit, in seiner Hilfsbedürftigkeit, sondern er spricht auch von den Gegnern Gottes. Beim Lob Gottes der Kinder geht es darum, dass die Bedränger Gottes, dass der Feind und der Rachgierige, wie es hier heißt, zum Schweigen gebracht werden. Und dadurch wird erneut deutlich, dass David am Anfang dieses Psalmes nicht die Situation von 1. Mose 1 vor Augen hat. Es geht nicht um die Zeit vor dem Sündenfall, sondern es geht um die Zeit danach, nach dem Sündenfall. Und da herrschen in dieser Welt, nein, nicht nur die Erwachsenen, sondern, so hat man vielfach den Eindruck, gerade die Feinde Gottes, die Rachgierigen. Da triumphieren Intrigen, da triumphiert Kaltherzigkeit und auch Verlogenheit. Und tatsächlich, ihr Lieben, wenn wir eines beim Größerwerden, beim Erwachsenwerden lernen, dann ist es doch genau dies, oder? Wir leben nicht in einer heilen Welt. Es gibt das Böse. Es gibt furchtbar Böses. Wer von uns der nur ein wenig Lebenserfahrung hat, wollte bestreiten, dass es rachgierige Menschen gibt, von denen wir hier lesen. Was aber ist dann der Mensch, namentlich das Kind? Ihr Lieben, ich denke hier keineswegs nur an Kinderschänder oder Pädophile, sondern ich denke auch an diejenigen Erwachsenen, die mit größter Leichtigkeit ihre Ehen aufs Spiel setzen, in Gefahr bringen oder auflösen und gerade damit auch die Seelen der Kinder in zwei reißen. Ja, es sind nun einmal die an sich unbeteiligten Kinder, die die Opfer sind. Und zwar nicht erst beim Gerichtsspruch, der die Ehescheidung dann rechtskräftig macht, sondern mehr noch durch all die davor stattfindenden Streitigkeiten und Konflikte, eben die diesem Richterspruch vorangehen. Was ist dann der Mensch, der Enosch, der Hinfällige, der Sterbliche, der Vergängliche? Und wenn wir schon bei dieser Frage sind, was ist dann der Mensch angesichts des Feindes und des Rachgierigen? Wer wollte ernsthaft dem Ausspruch widersprechen, dass der Mensch sich vom Tierreich unterscheidet durch seine Bestialität? Sprichwörter entstehen nicht einfach so. Dieser Psalm, er beantwortet diese Frage nicht direkt, aber insofern, als er sagt, dass Menschen, die unter den Rachgierigen leiden, mit ihren Gegnern dadurch fertig werden, dass sie sie vor Gott gleichsam, wie heißt es hier, wegsingen. Sie loben Gott. Aus den Mündern von Kindern und Säuglingen hast du angesichts deiner Gegner dir Macht oder Lob gegründet, um Feinde und Rachgierige zum Schweigen zu bringen. Das heißt, dass all diese Gegner im Glauben überwunden werden, denn so sagt uns das Wort Gottes, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, auch nicht die Bosheit der Menschen. Aber das ist die Sprache des Glaubens. Aber in diesem Vertrauen darfst du dich an Gott festhalten, auch wenn du möglicherweise in einem total kaputten Elternhaus aufgewachsen bist, wenig Liebe erfahren hast, darfst du im Aufblick zu Gott zu einem Überwinder werden. Zu einem Überwinder im Glauben. Durch Lob, durch Gottes Lob bereitet Gott sich eine Macht gegenüber den arglistigen und tückischen Menschen. Jeder von uns wurde im Sündenfall Adams in seiner Wurzel getroffen. Seitdem wurde der Mensch dem Menschen zu einem hinterhältigen Wolf. Jeder von uns. Nach dem Sündenfall herrscht in dieser Welt weitestgehend das Gesetz des Dschungels nach der scheinbar der Stärkere, der Hinterhältigere triumphiert. Aber sehen Sie, genau das bestreitet dieser Vers. Wenn du vor Gott, vielleicht unter Tränen, dein Leid vor seine Füße wirfst und dann bekennst, trotz allem und in allem, Herr, Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name, nein, nicht unser Name, trotz all der Rachgierigen. Dein Name auf der ganzen Erde und deine Hoheit über den Himmeln. Gott regiert trotzdem. Denken wir also bitte bei dem Feind und dem Rachgierigen nicht nur an den Teufel und seine Dämonen. Wenn diese Worte in den Psalmen vorkommen, dann ist immer an menschliche Feinde gedacht. Übrigens besonders an die menschlichen Gegner der Auserwählten Gottes, die das Volk Gottes attackieren und ruinieren wollen. Und angesichts dieses Schrecklichen bauen wir hier einen Gemüsegarten auf. Ist das nicht irgendwie idyllisch? Antwort: Ja. Gerade deswegen tun wir das. Gerade angesichts des Menschen loben wir Gott. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Nein, nicht unser Name, sondern dein Name. Übrigens gilt nicht nur, dass der fast göttlich gemachte Mensch in vieler Hinsicht zum Feind und zum Rachgierigen gegen Gott und gegen seine Nächsten wurde, sondern auch das Umgekehrte ist wahr. Nur im Blick auf diesen Gott, der trotzdem in dieser Welt regiert, können wir im Dankbaren erkennen, im Blick auf seine Schöpfung und auf seine Schöpfungsgaben, die heilsamen Normen Gottes durchsetzen und einsetzen, zum Beispiel gegen Abtreibung, gegen die gesetzliche Auflösung der Ehe und die immer fortschreitende Zerschlagung der Familie. Das geht nur noch im Wissen um den Gott, dessen Name herrlich ist. Übrigens ist es kein Zufall, dass die Pro-Life-Bewegung von Christen initiiert und strukturiert wurde. Und darum passt Singen und Loben in eine solche Welt mit solchen Menschen. Aber es passt nicht, den Menschen zu loben. Wahrlich nicht. Aber Gott, unser Herrscher, er ist es wert, gelobt zu werden. Und in diesem Loben Gottes werden die Rachgierigen und die Feinde Gottes letztendlich zum Schweigen gebracht. Gottes Name ist herrlich auf der ganzen Erde. Aber wenn David hier die Frage stellt, was ist der Enosch, der Hinfällige, der von Gott Abgefallene, dass du an ihn denkst, dass du auf ihn Acht hast, dann denkt David nicht nur an die menschliche Kleinheit, Geringheit, Ohnmacht. Er denkt auch nicht nur an die gottlosen Goliaths in dieser Welt. David weiß noch auf etwas anderes. Er erinnert hier an die Größe des Weltalls. Wenn ich den Himmel betrachte, was ist dann der Enosch? Nicht nur die Sünde, die tagtäglich vor unserer eigenen Natur, vor unserer eigenen Tür lauert, mag uns verzagt machen, sondern es sind auch diese schier unermesslichen Weiten des Universums und auch die Unübersichtlichkeit dieser Welt, in der wir leben. Angesichts des kopernikanischen Weltbildes, also des Weltbildes, das uns ja irgendwie bis zum heutigen Tag weitgehend bestimmt, rief Blaise Pascal einst aus: Die unendlichen Räume machen mir Angst. Ja, was bleibt da vom Menschen in seiner unscheinbaren Winzigkeit noch übrig? Aber bitte schauen wir genau hin, was hier in Vers 4 steht. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Welches Bild wir über die unsichtbare und dann auch über die sichtbare Welt haben und wie schwindelerregend uns beim Gedanken an die schier unermesslichen Weiten auch wird. Vergiss eines nicht. Es ist und bleibt die Welt Gottes. Darum hab keine Angst. Darum wird uns die Schöpfung geschildert hier wie ein Haus, in dem wir heimisch sind. Ja, diese Welt hat Gott für dich, für uns geschaffen, damit wir Gott dienen. Diese Welt ist für dich da, damit du für Gott da bist. Höre also auf, dich angstvoll zu grauen, sondern staune. Staune über Gott, den Schöpfer. Lass die anderen über Menschenwürde und über Menschenrechte reden. Lass sie sich einbilden, man könne diese Werte ohne Gott erhalten. Wir hier, ihr Lieben, wir wollen wieder lernen, was es heißt, dass wir Geschöpfe Gottes sind, sein Eigentum. Es ist Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und darum machen uns schwache, kleine Menschen diese unvorstellbaren Weiten, die wir gelegentlich in sternenklarer Nacht über uns erblicken, nicht Angst. Sie führen uns vielmehr zur Anbetung. Denn das Zentrale bleibt: Der Herrgott ist dein Herrscher und damit auch dein Retter. Aber das ist längst nicht alles, was über den Menschen in dieser Welt zu sagen ist und warum wir berufen sind, Gott, den Herrn, in seiner Hoheit zu loben. Ich komme zum zweiten Punkt. Der Mensch in seiner hohen Berufung und in seiner Würde. Ja, trotz der abgrundtiefen Verderbtheit des Menschen, trotz der grauenhaften Mächte, von denen unser Leben in dieser Welt bedroht ist, und auch trotz der scheinbar unendlichen Abmessungen des Weltalls, sieht David immer noch, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Also auch in seinem gefallenen Zustand. Und darum heißt es dann auch tatsächlich weiter: Was ist der Sohn des Menschen, dass du auf ihn Acht hast? Da steht Adam, der Sohn des Adam. Und dann zählt David es auf. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Vers 6 übrigens kann man sogar übersetzen: Du hast ihn ein wenig niedriger als Gott gemacht. Aber bleiben wir mal bei Engeln, denn so wird diese Aussage im Neuen Testament zitiert. Auf jeden Fall aber ist deutlich, auch in einer Welt, die aus tausend und abertausend Wunden blutet, zeigt sich immer noch die Herrlichkeit der Schöpfung Gottes. Nicht zuletzt zeigt sie sich im Menschen, der trotz all seiner Verderbtheit immer noch als Bild Gottes anzusehen ist, sodass wir nicht uns rächen dürfen, selbst wenn er uns Böses tut. Es hat den Anschein, als ob David Psalm 8 betet, nachdem er 1. Mose 1 gelesen hat und studiert hat. Ich in diesen Versen hier zieht gleichsam Die Schöpfung als Prozession an uns vorüber. Schafe, Rinder, die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer und so weiter. Wir sehen hier ein Muster der Schöpfung Gottes, ähnlich wie uns hier eine Probe des herrlichen, der herrlichen Erntegaben Gottes vor Augen geführt wird. Das heißt dann natürlich auch, selbst wenn der Mensch noch ein winziger Säugling ist, haben wir vor ihm als der Krone der Schöpfung Respekt. Wir dürfen ihn nicht töten. Auch nicht das aggressionsloseste Leben, das sich denken lässt, nämlich das Ungeborene. Natürlich ist es auch nicht möglich, die sogenannte Sterbehilfe zu vertreten oder auch Menschen anderer Rassen zu verachten. Margaret Sanger, sie ist gestorben 1960, war nicht nur die Gründerin des weltweit größten Abtreibungsanbieters Planned Parenthood. Der deutsche Zweig dieser Organisation trägt den zynischen Namen Pro Familia. Diese Margaret Sanger propagierte nicht nur Abtreibung, sondern sie war auch erklärte Rassistin. Sie erklärte, ich zitiere, der Dreh- und Angelpunkt der Zivilisation sind die minderwertigen Rassen, die in Wirklichkeit menschliches Unkraut sind und eine Bedrohung der Zivilisation. Und in ihrem Buch Frauen und die neue Rasse schreibt sie, ich zitiere, das Barmherzigste, was eine große Familie einem ihrer kleinen Mitglieder antun kann, ist es zu töten. Zitat Ende. Was für eine Menschenverachtung spricht daraus? Und übrigens ein weiteres Vorstandsmitglied dieser Planned Parenthood Organisationen war der Vater von Bill Gates. Aber wer Gott nicht kennt, der weiß auch nicht, wer der Mensch ist. Die Frage bleibt, was ist der Mensch? Damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Christus. Der Mensch in seiner Erniedrigung und in seiner herrlichen Erhöhung. Hier im zweiten Teil des Psalms 8 wird von dem Sohn Adams, dem Menschensohn, gesprochen. Dem Menschensohn, der unter Gott steht. Nicht, aber das merken wir alle. In diesem Psalm ist eine unerhörte Spannung. Es ist die Spannung zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil des Psalms. Einerseits der Mensch in seiner sterblichen Hinfälligkeit, auch in seiner moralischen Abgründigkeit und in seinen dämonischen Verstrickungen, in seiner Kleinheit und Bedeutungslosigkeit angesichts des Weltalls und andererseits eben die Größe, die Bedeutung des Menschen. Seine Würde, er, der geschaffen wurde als krönender Abschluss der Schöpfung. Wir könnten jetzt in die Versuchung geraten, das eine gegen das andere irgendwie auszuspielen. Aber genau das macht der Psalm nicht. Er relativiert nicht die Abgründe des Menschen. Schon gar nicht bezeichnet er die menschliche Bestialität irgendwie als Genialität, worauf im 19. und 20. Jahrhundert Philosophen gekommen sind. Psalm 8 sagt unzweideutig, dass der Mensch nur dann leben kann, wenn er von Gott gehalten wird. Aber der klaffende Bruch in seinem Dasein, er wird hier nicht eingeebnet. Was ist dann der Mensch? Noch einmal die Frage. Was heißt das jetzt? Was heißt das für uns, die wir nach dem Sündenfall leben? Wie können wir überhaupt noch von dieser Schöpfung und von dem Menschen als der Krone der Schöpfung singen oder sprechen? Muss uns dieses Gespaltensein des Menschen nicht zum Verstummen bringen? Über wen oder was sprechen wir da eigentlich? Ihr Lieben, tatsächlich haben Menschen, die diesen Psalm lasen und auch sangen, darüber nachgedacht. Und sie haben sich genau diese Frage gestellt. Denn im Tempel, in der Synagoge und dann auch in der frühen Kirche wurden die Psalmen eben nicht gedankenlos gesungen. Ich könnte Ihnen das jetzt aus einigen hebräischen Quellen der Rabbiner zeigen und dann auch aus der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, der sogenannten Septuaginta. Und diese griechische Übersetzung, sie wurde einige Jahrhunderte vor Christi Geburt angefertigt und sie diente ursprünglich der jüdischen Gemeinde in Ägypten als Grundlage, also den Juden, die ihr Hebräisch weitgehend verloren hatten. Und diese Leute stellten sich beim Lesen dieses Psalms genau diese Frage. Was heißt es angesichts der Hinfälligkeit, der Bestialität des Menschen, wenn hier von der Größe und der Würde des Menschen die Rede ist? Wie ist das Rätsel dieses Psalms zu lösen? An wen denkt der Heilige Geist, wenn er über die Würde des Menschen spricht, nachdem doch so deutlich über die Niedrigkeit, die Hinfälligkeit des Menschen gesprochen worden ist? Den Adam von 1. Mose 1, den gibt es doch nicht mehr. Und der Mensch, wie er jetzt ist, er ist total verderbt. Nun, eine Antwort auf genau diese Frage gibt uns der Schreiber des Hebräerbriefes. Wir hatten es vorhin in der ersten Schriftlesung gelesen. Ich lese sie noch einmal in Auszügen. Es hat an einer Stelle jemand ausdrücklich bezeugt. Vielleicht denkt der Schreiber des Hebräerbriefes bei diesem jemand an David oder an einen jüdischen Schriftgelehrten, der die Septuaginta übersetzt hat. Ist nicht deutlich, ist auch egal. Und dieser Mann hat geschrieben: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, und du hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Bis jetzt könnten wir sagen, okay, ist ein Zitat aus Psalm 8. Stimmt. Aber dann kommt die Lösung. Es geht nämlich weiter, Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleiden mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit führte und den Urheber ihres Heils durch Leiden vollendete. Was also ist die Lösung des Rätsels, der Spannung von Psalm 8? Wie ist die Frage zu beantworten, was ist denn jetzt der Mensch? Nun, der wahre Mensch, dem alles unterworfen ist und dem alles zu seinen Füßen liegt, ist Jesus Christus, der Sohn Adams, der wahre Menschensohn. Von ihm ist im zweiten Teil des Psalms 8 in Wahrheit die Rede. Zunächst wird im Blick auf den Sohn Adams, den Sohn des Menschen, von seiner Erniedrigung gesprochen. Ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt. Und danach von seiner Erhöhung. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Übrigens auch die Fische zum Beispiel. Ja, denken wir an die wunderbaren Berichte in den Evangelien des Fischfangs, wo die Jünger immer wieder überrascht waren, was Jesus für eine Macht hatte. Wenn es einen Menschensohn gibt, wenn es einen Sohn Adams gibt, der zu preisen ist, dann ist es Jesus Christus. Genau das taten ja auch die Kinder im Tempel. Mehr noch, wenn du wissen willst, was der Mensch ist, dann blick nicht auf mich. Blick auch nicht auf dich, du könntest verzweifeln. Wenn du wissen willst, was der Mensch ist, so wie Gott ihn gewollt hat, dann schau auf Jesus. Das heißt für uns ganz praktisch, Psalm 8 ruft uns gewiss nicht auf, die Menschen um uns herum zu verachten. Nein, sie sind im Bild Gottes geschaffen. Dieser Psalm ruft uns auch nicht dazu auf, um mit stolz geschwellter Brust auf uns selbst zu blicken und zu sagen, guck mal, wir sind es. Auch die uns umgebende Schöpfung, wir werden sie nicht ausbeuten, aber wir werden uns auch nicht in sie eintauchen, als ein Stück von ihr werden, um mit ihr zu verschmelzen, wie es in fernöstlich-buddhistischen Lebensauffassungen gelehrt wird. Vielmehr werden wir über sie herrschen. Wir werden diese Schöpfung verwalten. Wir werden sie auch genießen. Wir werden sie nutzen. Wir werden sie pflegen. Und wir werden auch von ihr ernten, ohne schlechtes Gewissen. Und dass wir das dürfen, dass Gott uns diese Schöpfung gegeben hat, dafür preisen wir Gott durch Christus. Und darum stimmen wir ein in den Lobpreis. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast, der du dir Macht aus dem Mund der Kinder bereitet hast, der du diese Welt als ein Haus für den Menschen bereitet hast und der du deinen Sohn Jesus Christus als Urheber unseres Heils, unserer Rettung uns gegeben hat. Dein Name sei gerade heute am Erntedankfest gepriesen. Amen.